Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 43. Folge des Generation Making Podcast. Mein Name ist Noah Price, ich bin Host des Podcasts und Gründer von Generation Making. In der heutigen Folge spreche ich mit Ludwig Tiede. Ludwig ist der Gründer von Life Teachers, dem meiner Meinung nach wichtigsten Ehrenamt, das wir für die Zukunft von jungen Menschen in Deutschland haben. Wir sprechen unter anderem ausführlich über die Gründungsreise, die persönliche Entwicklung von Ludwig sowie über Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, die zukünftig an Wert gewinnen werden. Ja, hi Ludwig, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich werde es jetzt gerade im Intro schon mal gesagt haben, heute bist du ja der Gründer und CEO von Life Teachers. Was genau und wie ihr das macht, da kommen wir später noch drauf. Aber lass uns mal so starten, wie deine Reise losging. Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen was aus deiner Schule, aus deiner Unizeit erzählen. Wie war das?
Total gerne. Genau, die ganze Geschichte von Life Teachers beginnt jetzt schon vor über 10 Jahren. Und zwar am Ende meiner eigenen Schulzeit. Damals saß ich in der Schule und dachte, so richtig aufs Leben vorbereitet fühle ich mich nicht. Und zeitgleich hatte ich die Zeit, darüber nachzudenken, weil ich halt eine Ausfallstunde hatte, eine Freistunde. Und das ist an sich eigentlich nichts Schlimmes gewesen. Im Gegenteil, ich habe mich da auch immer oft drüber gefreut. Aber es war dann irgendwann so viel einfach, dass ich gedacht habe, Mensch, ist es nicht eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, diesen Leerlauf in der Schule dafür zu nutzen, Menschen aus dem echten Leben in die Schule zu bringen, die in dieser Zeit einfach mal Dinge über das echte Leben erzählen. Also all das, was die Schule quasi so nicht abdeckt, von Menschen, die ganz simpel erstmal ihren Beruf vorstellen, bis hin, dass wir Thema Steuern, Finanzen, Versicherung oder auch Stärken, Schwächen, worin bin ich gut, wie finde ich überhaupt raus, worin ich gut bin. Also genau all diese Themen, die eben so in Fächern leider nicht abgebildet werden. Und das war die Kernidee damals und eigentlich ist es im Grunde genau das, was wir mittlerweile machen. In der Umsetzung haben wir eine App gebaut, die das alles am Ende überhaupt möglich macht, die das Ganze auch skalierbar macht. Aber die Kernidee, die ich damals hatte, ist eigentlich immer noch genauso das, was wir mittlerweile deutschlandweit tun.
Und mal kurz so zu deinen Anfängen, also Hochschule der Medien in Stuttgart warst du, glaube ich. Wie war das? Also woher kam so bei dir das Interesse an den Medien?
Genau, also im Grunde, ich bin selber Berliner, also Berlin-Neuköllner sogar und deswegen ist es immer so total ungewohnt, wenn Leute hören, dass ich in Stuttgart studiert habe. Ich würde grundsätzlich sagen, es tut total gut, mal aus der Stadt rauszukommen und mal was anderes zu sehen, weil sonst denkt man immer so in seiner doch ein bisschen vielleicht auch eingebildeten Hauptstadtart, dass das hier die Deutschland ist und es muss ja überall so sein, aber es ist natürlich kompletter Quatsch und Deutschland ist zum Glück sehr vielfältig und es gibt überall ganz schöne Städte. Genau, und bei mir war es damals so, wie meine Geschichte das auch ein bisschen verrät, war ich nach der Schule ein bisschen verloren. Es war gar nicht so, dass ich gar nicht wusste, was ich machen sollte, sondern ich war überfordert. Ich fand zu viele Dinge zu spannend und habe dann hier in Berlin erstmal angefangen, Architektur zu studieren. Und die haben uns aber im ersten Semester im Studium damals die ganze Zeit gesagt, wenn ihr Glück habt, der Markt ist so übersättigt, dann werdet ihr euer restliches Leben lang Handläufe designen dürfen von Häusern. Und dann war ich so, Moment, das will ich eigentlich nicht. Wenn, dann will ich doch irgendwie, keine Ahnung, große Museen bauen oder Schlösser, aber ich will doch nicht Handläufe machen. Das heißt, die haben uns da irgendwie selber so ein bisschen wieder rausgeekelt, noch im ersten Semester und das war für mich dann auch der Grund zu sagen, okay, Moment, ich schaue mir jetzt nochmal in alle Richtungen um. Habe davor auch schon alle möglichen Praktikas gemacht, also ich habe mich wirklich breit interessiert. Ich habe auch mal überlegt, Botanik zu studieren, finde ich auch immer bis heute noch spannend, Pflanzen, aber habe auch schon immer ein Riesenfable gehabt für das Thema Kommunikation, Werbung, aber auch so Produkte entwerfen. Ich habe irgendwie so als Teenager das erste Mal irgendwie eigenständig so eine Teesorte irgendwie designt mit Packung und Marketing und allem drum und dran, aber eher aus so einem intrinsischen Motivation heraus und gar nicht irgendwie, weil ich jetzt Bock hatte, was groß zu verkaufen oder reich zu werden, sondern immer, weil ich so Spaß dran habe, Dinge aufzubauen, dem Ganzen auch wirklich eine schöne Optik zu geben und das dann auch zu kommunizieren. Es war dann ein bisschen Zufall, dass ich halt irgendwie gedacht habe, okay, Richtung Kommunikation, Werbung könnte ich doch eigentlich machen, dass es dann in Stuttgart eine der wenigen öffentlichen Hochschulen gibt, die das, was ich quasi vielleicht auch gut kann am Ende, als Studium hat. Oft sind genau diese Fächer mit der vielen Kreativität leider immer oft privat und das kam für mich nicht in Frage. Weswegen ich dann gesagt habe, okay, wenn Stuttgart das anbietet, dann fahre ich da einfach mal hin und bin wirklich tatsächlich ich war irgendwann mal als Kind schon mal in Stuttgart, aber bin dann mit dem Auto damals und allem, was ich hatte, direkt nach Stuttgart. Also ich bin so all in gegangen. Okay. habe mir gar nicht irgendwie gesagt, ich fahre mal ein Wochenende hin und gucke, ob die Stadt überhaupt mein Vibe ist, und hatte dann auch so ein bisschen den Druck zu sagen, okay, das muss mir jetzt gefallen. Und wie es dann immer so ist im Leben, klar, Stuttgart ist eine Industriestadt, jetzt vielleicht auch nicht die schönste, aber da bin ich aus Berlin nichts anderes gewöhnt, habe ich dann da einfach richtig tolle Menschen ganz früh kennengelernt, die ja am Ende des Tages ja so ein Studium dann auch ausmachen, mit denen ich bis heute noch sehr eng befreundet bin, mit denen ich ganz viele Projekte machen durfte. Ja, die haben mich sehr eng begleitet, sehr geprägt bis heute noch, und das ist auch der Grund, warum ich dann da geblieben bin und mein Studium in Stuttgart gemacht habe. Danach aber dann relativ schnell wieder zurück nach Berlin gekommen.
Hattest du denn dann, nachdem du da All-In gegangen bist, schon so eine Vorstellung von deiner Zukunft oder hattest du so eine Idee, wo es dann hingehen soll nach der Uni?
Also ich hatte ja die Idee von Life Teacher schon in der Schule und die war natürlich die ganze Zeit auch immer mit dabei. Das Ding ist aber, ich habe nicht tagtäglich an diesem Projekt gearbeitet, sondern es war wirklich eher so, das war irgendwie so eine Idee im Kopf und ich wusste, eventuell will ich das machen, aber ich hatte eine ganze Mappe mit Ideen von möglichen Gründungen, die ich gerne durchführen würde. So, ne? Also da war alles dabei, ich sag mal, dieser ganz naive Kühlschrank, der sich von selbst wieder auffüllt. So, ne? Was man so manchmal, wenn man wirklich sehr jung ist und noch gar keine Ahnung hat, aber denkt, das wäre doch total praktisch, wenn ich einfach automatisch, mein Kühlschrank füllt sich wieder auf. Aber bis hin auch so ein paar realistischen Ideen. Und bis heute, ich habe diese Mappe auch noch und wollte auch unbedingt nochmal reingucken, ob da nochmal was Spannendes dabei ist. Aber irgendwie, das hat mir schon immer so gezeigt, ich würde schon gerne was selber machen wollen. Das große Problem war nur, ich hatte halt niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie was mit dem Thema Gründung oder Startup zu tun hatte. Dadurch hat mir total der Zugang gefehlt, wie man so einen ersten Schritt wagt. So, das ist etwas, wo ich jetzt rückblickend denke, da haben es andere vielleicht mehr Glück gehabt. Wenn du aus einer Unternehmerfamilie kommst, ist es ganz was anderes oder ist ein ganz anderes Setting. So, dann sind deine Eltern wahrscheinlich auch, ne, grundsätzlich total offen, wenn du erstmal ein paar Jahre lang was aufbaust, wo absolut nichts bei rumkommt, du sogar die ganze Zeit drauf zahlst und fragen nicht nervös, ja, wann machst du mal was Richtiges? So, ne? Weil da, ne, wenn du selber aus einem Unternehmerhaushalt kommst, ist ein ganz anderes Mindset vorhanden. Das war bei mir nicht so. Kann man den Eltern auch gar nicht vorwerfen, ist auch gar nicht schlimm, aber es ist trotzdem auch sehr eng jetzt an dem Thema, was wir jetzt bearbeiten mittlerweile dran. Dass ich halt sage, so Vor- und Rollenbilder in meinem direkten Umkreis haben da halt gefehlt, die mir auch den Mut gegeben haben, vielleicht schon noch eher was Eigenes zu gründen. In der Uni wurden wir dann selber auch immer wieder so ein bisschen ermutigt, eigene Dinge auszuprobieren. Also wir haben so eine kleine T-Shirt-Brand aufgebaut damals. Ich habe dann selber mit einer Freundin aus der Uni, wir nennen es selber Studio, aber im Grunde war es eine mini kleine Agentur aufgebaut, mit der wir dann nach dem Studium auch eine Zeit lang unser Geld verdient haben. Und die mir dann auch, damit konnte ich halt auch mein Leben finanzieren in den 3 Jahren, in denen wir Life Teachers voll ehrenamtlich aufgebaut haben. Also es war schon so ein bisschen in der Uni-Zeit so ein erster so Hauch von Gründung irgendwie da, aber ehrlicherweise haben wir auch richtig studiert, also in Anführungsstrichen, wir haben auch einfach eine gute Zeit gehabt, viel gefeiert und einfach, ne, einfach ein richtig gutes Studieleben gehabt. Und dann kam leider auch Corona, also es war nur so am Ende so 3/4, aber das haben wir richtig genossen.
Woher kam denn dann dieses unternehmerische Denken oder Interesse, wenn du jetzt keinen unternehmerischen Haushalt hattest, weißt du das?
Ja, ich glaube, es ist schon bei mir immer dieser Reiz, etwas selber aufzubauen und das wirklich von Anfang bis Ende. Also da, wo vielleicht dann viele irgendwie die Geduld verlieren, da geht es bei mir erst richtig los, dass ich mir wirklich überlege, ich kann ja eine Brand aufbauen, die gibt Menschen ein Gefühl. Ich habe ein Produkt, ob jetzt physisch oder digital, das ja auch quasi komplett gestaltet werden muss. Generell, ich bin ein Riesenfan von Dingen verkaufen. Das klingt vielleicht erstmal falsch oder fälschlicher, als es am Ende sein soll. Aber darin bin ich schon immer gut. Ich glaube, das habe ich auch von meinem Vater irgendwie so, dass wenn ich für was begeistert bin, und das kann wirklich sein, dass ich sage, ey, ich war jetzt, keine Ahnung, im Ballett so ein Stück, so, und da habe ich gesehen und ich bin so begeistert, dass ich versuche, automatisch, instinktiv, mein ganzes Umkreis davon zu überzeugen, sich auch ein Ticket zu holen, ohne dass ich davon einen persönlichen Mehrwert habe. Aber irgendwie für etwas begeistert sein und das dann im weitesten Sinne zu verkaufen oder andere damit anzustecken, das ist was, was ich schon immer in mir getragen habe. Das hat natürlich bei Life Teachers dann bestens gepasst, aber auch bei vielen anderen Projekten. So, ne? Ich kann mich schnell begeistern für Dinge und dann wirklich zu sagen, okay, hier können wir irgendwie was aufbauen. Das fängt mit einer Website an und wie gesagt, dann hatten wir diese T-Shirt-Brand in der Uni-Zeit, wo es auch im weitesten Sinne darum ging, halt am Ende auch ein physisches Produkt zu verkaufen. Ich habe schnell gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht, weil man auch diese komplette kreative Freiheit immer hat. Und ich glaube, das ist mit das Schönste. Plus, wo man dann auch, glaube ich, so eine gewisse Sucht nachentwickelt, ist dieses, jeden Tag kommen neue Probleme, die müssen gelöst werden. Und das gibt einem auch irgendwie ein cooles Gefühl, weil du weißt halt, jeden Tag aufs Neue kommen 10 Sachen, die du nicht kommen sehen hast und die musst du dann schnell lösen, am besten so smart, wie es irgendwie geht. Und wenn du sie schlecht löst, dann lernst du wenigstens was fürs nächste Mal.
Und wie man das dann macht, so eine Brand aufbauen, diese kreativen Sachen dann umzusetzen? Kam das dann durchs Studium oder hast du auch persönlich dir irgendwelche Videos dazu angeguckt oder, weiß ich nicht, Podcasts gehört?
Voll. Also ich habe schon immer sehr viel mir selber angeeignet und auch da wieder aus einer Begeisterung heraus. Also ich finde, das Schönste ist halt einfach, wenn man rechts und links guckt, was andere machen und das einfach beobachtet, akribisch beobachtet. Genauso halt, ne, finde ich, also alle Menschen, die irgendwie was aufgebaut haben, gegründet, aber auch so Designer und so, sind irgendwo auch Vorbilder, weil man dann auch Dokus über die guckt, weil Wikipedia sich alles über die durchliest. Und am Ende des Tages hat aber auch die Uni viel Gutes getan, weil die uns auch immer wieder sehr viele Projekte gegeben hat, die wir halt umsetzen mussten. Und okay. Das war, wie gesagt, alles Mögliche dabei, aber hat auch frühzeitig schon mit echten Kunden zusammengebracht. Damals irgendwie auch mal so ein DM oder so, wo wir dann auch eine Kampagne für die entwerfen durften. Ein bisschen, dass wir auch eigene Produkte gebaut haben. Und das hat rückblickend mir natürlich auch schon nochmal geholfen, ganz viel zu verstehen, auch schnell was zu lernen. Aber am Ende des Tages ist es schon auch, glaube ich, wenn man dann erstmal anfängt und egal, ne, also ich habe ganz viel auch aufgebaut, das hat nie jemand gesehen. Das existierte dann nur bei mir auf dem Computer. Ganz viele Entwürfe für mögliche Produkte, Ideen und so. Da finde ich, wenn man das dann mal gemacht hat, irgendwo abgeschickt hat, das irgendwo gepitcht hat, selbst wenn es dann abgelehnt wurde, das hat einem immer so ein gutes Gefühl gegeben, dass man gedacht hat, ja, ich habe Bock, da mehr in die Richtung zu machen.
Okay, also dann hast du dieses ganze kreative, unternehmerische Interesse. Wie hast du denn dann so deinen Berufseinstieg gewählt? Also wie ging es da nach der Uni los?
Genau, also nach der Uni weiß ich noch genau, dass ich damals mit meinem besten Freund frühzeitig schon angefangen habe zu überlegen, was machen wir denn jetzt? Also da kam leider noch dann Corona mitten rein. Das heißt, da war glaube ich, alles so ein bisschen im Umbruch. Und er hat sich halt entschieden zu sagen, okay, ich gehe nochmal Richtung Master und will das weiter vertiefen. Und ich war so, ehrlicherweise so, Uni, das hat Spaß gemacht, aber ich will auf die Straße, ich will was machen. So, ne, was real ist. Am Ende sind Uni-Projekte auch immer abgeschlossen gewesen und selbst wenn echte Kunden dahinter standen, wurden die Sachen dann oft nicht umgesetzt und das war dann schon immer so ein bisschen ernüchternd. Ja. Und ich habe schon früh gemerkt, dass ich zumindest so eine Passion für Dinge habe, dass das eventuell auch anderen Leuten helfen kann und man dann eventuell, ne, da auch sein erstes Geld mit verdienen kann. Also die Freundin, mit der ich dann Beautiful World Studios haben wir uns genannt, gegründet habe, wir haben halt damals festgestellt, ey, die Uni-Projekte, die wir gemacht haben, mit denen kann man da draußen auch schon erstes Geld verdienen. Das ist eigentlich ganz cool. Damit können wir erstmal loslegen. Für mich war aber nach der Uni damals klar, und das habe ich, weiß ich noch, wie ich es meinem besten Freund damals erzählt, ich habe gesagt, ey, diese Idee mit Live-Teachers, die habe ich jetzt schon so lange und ich halte die immer noch für so wichtig. Plus, ich glaube halt wirklich, dass man damit irgendwie auch was nachhaltig in unserer Gesellschaft verändern kann. Ich glaube, ich probiere das jetzt mal aus, weil ganz ehrlich, ich habe ja nichts zu verlieren. So, ich habe keine Familie, keine Partnerin, keine Partner. So, was soll jetzt, ne? Also, wer will mich stoppen? Alles, was sein muss, ist irgendwie, dass ich einigermaßen was zu essen habe, irgendwo schlafen kann. Aber wenn es drauf ankommt, bin ich auch bereit, nochmal zu meinen Eltern zu ziehen, weil das ist, glaube ich, so eine Gründermentalität, die man braucht am Anfang, dass man sagt, okay, alles für die Idee. Und ich war halt auch sehr überzeugt, dass das eine ziemlich einfache Idee ist, die ich schnell umsetzen kann. Wahrscheinlich dann an jemanden übergeben, der das noch besser dann weiterführen kann. Und ich bin dann schnell wieder raus und kann vielleicht was Neues ausprobieren. So war damals mein naiver Gedanke. Weil die Kernidee so simpel war, dass ich dachte, ey, die App, die ist ja schnell gebaut. Größer, ganz großer Fehler schon mal. Und dann dachte ich halt auch, ne, das, also was wir hier machen, das wird ja uns ja aus den Händen gerissen. Da werden ja wirklich nach wenigen Wochen wird das in ganz Deutschland etabliert sein. Naja, war ein sehr großer, naiver Startgedanke, der mir aber natürlich total geholfen hat, weil ich dann natürlich total locker da reingegangen bin in die Sache. Und natürlich auch wirklich, dass ich gesagt habe, also ich glaube, es gibt so zwei Momente nach der Schulzeit und nach dem Studium. Also je nachdem, was im Studium passiert, wenn man da irgendjemand kennenlernt und Familie gründen möchte, dann ist es vielleicht nicht so, aber eigentlich ist man da so frei wie nie wieder im Leben. Ja. Also ich finde es vor allen Dingen nach der Schule auch krass und das ist schon eine Freiheit, die sollte man für sich persönlich bestmöglich nutzen. Also ne, wann hat man mal die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine total für mich damals verrückte Idee, ich möchte gerne das Bildungssystem verändern. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, was ist, und schon damals, und das ist, glaube ich, jetzt noch mal krasser, bin ich fest davon überzeugt, dass wir in Zeiten leben, wo es nie günstiger war, zu gründen. Mhm. Also eine Website aufzusetzen, ne? Mit den ganzen Tools, die es da draußen alle kostenlos gibt, die Grundlagen sich zu erstellen, zu bauen. So, das, ne, war vor 10 Jahren auch noch mal ein ganz anderes Game. Und jetzt hat sich ja auch noch mal alles verändert. Also jetzt kannst du selbst den Prototyp deiner App irgendwie in wenigen Minuten wahrscheinlich dir irgendwo prompten. Und dann hast du schon mal was. Ich habe damals noch einen Klick Dummy gebaut, so das war ein bisschen aufwendiger. Genau, aber das war irgendwie für mich damals klar, okay, ich bin an dem Punkt, ich habe nicht viel zu verlieren, ich brauche selber gar nicht viel, so, ich kam ja aus dem Unileben, ich wusste, wie man als Student irgendwie durchs Leben kommt, dann irgendwie gerechnet, ja, was brauche ich irgendwie an vielleicht 500 € im Monat oder so und dann kann ich erstmal eine Zeit lang Live-Teachers aufbauen.
Okay. Also du hattest gar nicht jetzt so einen klassischen Vollzeitjob nach der Uni?
Gar nicht. Nee, gar nicht. Ich habe mich nämlich dann entschieden zu sagen, okay, ich meine das mit Live-Teachers ernst, aber es war auch völlig klar, relativ schnell, dass das Ganze gemeinnützig wird, Non-Profit. Das heißt, gar nicht mal so leicht da an erste Gelder zu kommen. Also das, was man irgendwie so im Startup-Sektor kennt, dass man so einen Angel-Investor hat, der erstmal, keine Ahnung, 100.000 Euro gibt. Man kann dann erstmal da ein bisschen von arbeiten. Das gibt's halt in der Szene leider gar nicht, was ein Riesenproblem ist, weil es damit auch nie richtige soziale Innovation geben wird, weil es natürlich ganz viele Menschen abschreckt. Und ich habe halt damals dann den Weg gewählt, den auch viele andere, die in dem Bereich sind, meistens wählen, ist dann zu sagen, okay, wir nehmen erstmal alles, was wir für das Startup brauchen, selbst in die Hand. Und das Geld, was ich brauche, verdiene ich halt am Abend und am Wochenende in anderen Jobs. Also in dem Fall dann einer Selbstständigkeit, in der ich dann halt das gemacht habe, was ich in der Uni gelernt habe. Das war immer so Kommunikation in aller Art, Branding, Design. Also ich habe für irgendwelche jungen Brands für 500 Euro ein komplettes Markenkit erstellt und denen halt so eine erste visuelle Identität gegeben. Ich habe für ein anderes Unternehmen LinkedIn ganz viel Postings gebaut den ganzen Tag. Genau. Und alles, was irgendwie reinkam, ne, bis hin, dass wir auch mal irgendwie Merchandise Design haben, was mir mittlerweile wieder zugutekommt, weil ich das bei Leipzig auch wieder machen darf. Aber das ist dann so, ne? Man nimmt alles, was man irgendwie kriegt. Das waren dann immer auch Jobs, die waren zeitlich unabhängig. Das heißt, die konnte man dann super ab 18 Uhr abends machen und vor allen Dingen auch viel am Wochenende, sodass ich unter der Woche von Montag bis Freitag von morgens um 8 bis abends 17, 18 Uhr für Live-Teachers da sein konnte und da so ein bisschen die ersten Grundlagen legen. Und der Rest von meinem Team, der damals schon quasi sich gefunden hatte in der Anfangszeit, die haben halt fast alle Vollzeit gearbeitet und haben dann meistens immer am Wochenende oder mal an Feiertagen oder nach Feierabend ihre Zeit investiert. Natürlich eine ganz andere Zeit als ich, aber ich war trotzdem saufroh, da ein kleines Gründungsteam zu haben, weil das ist auch, was ich niemandem empfehlen kann. Die ersten Jahre sind immer hart und das irgendwie alleine durchzustehen ist, möchte man gar nicht.
Ja, kenne ich. aber mit den Beautiful World Studios, wo du jetzt gerade sagst, dass du da auch immer mal Aufträge hattest. Wie bist du an die gekommen? Also woher kamen so die Kunden?
Alles Mögliche. Also es ist natürlich das Schöne dann, wenn du einigermaßen gute Arbeit machst, dann spricht sich das rum. Ne? Dann, also ich glaube so, wenn man einmal irgendwie ein Logo gemacht hat, dann sagt der Nächste, ey, ich kenne da jemanden, der hat ein Logo für jemanden gemacht. So, ne? Dann, das war damals ganz cool. Dann ist es, ich weiß gar nicht, doch über LinkedIn auch schon frühzeitig, ehrlicherweise. So, ne, dass die irgendwie gesagt haben, hey, wer macht denn bei euch eigentlich die ganzen Posts? Und dann, ah, der, okay, cool, kann das auch für uns machen. Das war irgendwie auch spannend. Ehrlicherweise hatte ich auch am Anfang gar keine Ahnung von LinkedIn. Also das, ich habe das auch, ne, wie immer so, ne, man sagt dann, ja klar, mache ich euch das und lernt das dann erst auf dem Job so richtig. Genau, und dann halt die Freundin, mit der ich das, die Pia, mit der ich das alles zusammen gemacht habe auch, die ist halt selber international quasi, also ist halb Amerikanerin und hat dadurch auch ganz spannende Kundschaft immer rangeholt, zu der ich überhaupt keinen Zugang gehabt hätte, wo sie dann gesagt hätte, ey, ich habe hier jemanden, der will irgendwie für private Zwecke ein Logo haben oder ein Branding. Und dann hatten wir auch dadurch immer mal wieder total lustige Aufträge irgendwie für Amerikaner, die ich bis heute nicht getroffen habe. Aber die auch, das war einfach, das hat Spaß gemacht. So. Das war auch ein ganz cooler Ausgleich, weil ehrlicherweise die ersten 3 Jahre von Live Teachers extrem hart waren. Ich bin ja so naiv daran gegangen, habe vergessen, dass wir halt irgendwie 16 verschiedene Bildungssysteme in diesem Land haben, dass das extrem reglementiert ist, wir die ganzen Behörden haben, die ganzen Aufsichten und, ne, und da hatte erstmal niemand Bock auf mich und ganze, alles, was mit uns zu tun hat. Wir mussten uns erstmal super lange das Vertrauen erarbeiten und da war es immer ganz cool eigentlich zu sagen, okay, ich habe heute den ganzen Tag mich wirklich extrem rumgeärgert mit irgendwelchen Ministerien und bin an Sachen gescheitert, von denen ich hätte nicht mal am Anfang dran denken können. Mhm. Jetzt kann ich mich hier abends hinsetzen und wenigstens mal irgendwie was Kreatives nochmal machen, das hat mir schon geholfen.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer in diese Gründungsreise eingehen, vielleicht kannst du nochmal für diejenigen, die es jetzt noch nicht kennen, euch jetzt nochmal, was ihr heute macht, vielleicht auch eure Größe heute und so weiter, was dazu gehört.
Total gern, genau. Also mittlerweile, wir sind Live-Teachers als Social Startup, das heißt ein gemeinnütziges Startup. Das bedeutet in unserer Sprechart, dass wir arbeiten, denken und handeln wie ganz normales Startup. Also wirklich auch mein Team ist, ne, die könnten genauso auch in jedem anderen Startup arbeiten. Die haben aber alle Bock, irgendwie was Sinnvolles zu tun. Aber mit dem großen Unterschied, dass wir eben nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern gemeinnützig. Das heißt, wir können Spenden und Förderungen und mit Stiftungen zusammenarbeiten, die uns ihre Gelder geben. Das heißt, wir haben kein klassisches Investor. Investorengeld und wir arbeiten ja nicht, um irgendwie Profit zu erzielen, sondern einen sozialen Impact. Das bedeutet einen Mehrwert für die Gesellschaft, den wir schaffen wollen. Und der ist in unserer Form halt junge Menschen, die besser aufs Leben vorbereitet werden und ein Bildungssystem, was sich vielleicht irgendwann richtig für immer verändern wird durch unsere Arbeit, weil die Kernidee ist eben weiterhin die gleiche. Wir sagen, ne, wir haben so viel Unterrichtsausfall in Deutschland, lasst uns den doch sinnvoll nutzen, rund 1 Million Stunden pro Woche, um Menschen aus dem echten Leben in die Schule zu bringen, die genau in dieser Lücke quasi ja etwas über das echte Leben erzählen. Und das ist Lebenswissen, sagen wir immer, also Berufe, Steuern, Finanzen. Aber wie gesagt, du kannst auch genauso über Stärken, Schwächen reden. Du kannst darüber sprechen, wie man seinen Weg findet. Du kannst deine Lebensgeschichte erzählen. Es geht darum, dass wir Begegnung schaffen zu Menschen, die man sonst so nicht kennengelernt hätte, um am Ende auch Vor- und Rollenbilder in die Schule zu bringen. Also für viele junge Menschen einfach eine Begegnung zu schaffen, die sie so nicht gehabt hätten und die sie vielleicht inspiriert zu sagen, ey, das hat mir jetzt irgendwie so viel gezeigt, was ich vorher gar nicht wusste. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass ich irgendwie besser jetzt in Mathe nochmal aufpasse oder doch diesen Abschluss versuche zu bekommen, weil ich gesehen habe, da ist doch mehr möglich, als ich vielleicht so bisher durch meine Familie oder mein soziales Umfeld mitbekommen habe. Und in der Umsetzung haben wir quasi eine App gebaut, die das alles am Ende möglich macht und auch skalierbar möglich macht. Deswegen sagen auch selber immer gerne, wir sind sehr, sehr tech-getrieben. Wir arbeiten auch so von den Logiken, von der Arbeitsweise sehr wie so, also in Sprints, so Leute aus dem Bereich kennen das. Das ist jetzt auch nicht typisch für soziale Startups, weil im Herzen ist quasi diese App, die das alles möglich macht, die sorgt zum einen dafür, dass Menschen, die mitmachen wollen, quasi durch so einen Prozess geleitet werden, weil Schule ist ein geschützter Ort. Wir müssen sicherstellen, dass alle Menschen, die mitmachen, auch geeignet sind dafür. Das heißt, wenn du bei uns mitmachst, wirst du durch einen Prozess geleitet, wo du unter anderem erweitertes Führungszeugnis hochladen musst bei uns, als auch dein Thema natürlich einreichen musst. Das ist so ein bisschen der eine Teil der Technologie, die bei uns gemacht wird. Und der zweite Bereich ist natürlich das Matching. Und hier will ich es auch gar nicht zu sehr vertiefen, aber man kann sich ein bisschen vorstellen, wie bei man kann sich ein bisschen vorstellen, wie bei Uber am Ende, was wir gebaut haben. Also wenn man die Logiken von Taxi-Apps kennt, ist es im Grunde so, eine Schule jetzt hier in Berlin oder wo auch immer in Deutschland, also in ganz Deutschland haben wir mittlerweile über 800 Schulen, cool, die mitmachen möchte, stellt bei uns eine Anfrage für morgen früh um 9 Uhr, sagt hier, das ist die 8. Klasse, hat die Möglichkeit zu sagen, hey, ist einfach nur 8. Klasse Realschule, dann reicht uns die Info und wir finden jemanden. Oder sie sagt sogar 8. Klasse Realschule und wir wollen was zum Thema Ausbildung. So, und sobald wir diese Informationen haben, wird quasi nicht der gesamte Pool angefragt und auch nicht nur eine Person, sondern eine bestimmte Gruppe, die quasi zu dieser Anfrage passt. Und so ist es ja auch am Ende bei den Taxi-Apps. Das heißt, wenn du dir ein Taxi bestellst, wird ja nie nur ein Fahrer angefragt, auch nicht jetzt alle in deiner Stadt, sondern halt immer eine bestimmte Gruppe, eine erste. Und wenn niemand von denen zusagt, wird die nächste Gruppe angefragt. Und genauso läuft es bei uns am Ende auch. Mit der Idee eben, dass wir so gut es geht, fast immer ein Match irgendwie hinbekommen. Das gelingt uns natürlich auch nicht immer. Aber das ist etwas, woran wir auch stetig arbeiten, dass dieser Algorithmus, der dahinter steht, immer besser wird, dass das Matching immer smarter wird und dass wir am Ende des Tages immer mehr Menschen quasi in die Schule bringen können. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Das hat gestartet quasi als Idee für Unterrichtsausfall. Relativ schnell kamen aber auch die Schulen auf uns zu und mittlerweile sogar Ministerien. Die haben gesagt, ey, das, was ihr macht, ist so wichtig und eigentlich auch so spannend. Können wir das mal von dem Unterrichtsausfall ablösen und das auch zum festen Bestandteil des Schulalltags machen? Also zum Beispiel, dass im Mathe, Physik, auch Englischunterricht mal jemand aus der Praxis dazugeholt wird, der oder die einfach mal Einblicke gibt in den, wie so ein möglicher Beruf aus dem Fach aussehen kann. Ja. Oder einfach dem Ganzen so ein bisschen was Echtes gibt. Und das kann eben auch super motivieren, besser im Unterricht aufzupassen. Das gibt dem ganzen Unterricht einfach auch nochmal, ich sag mal, mehr Pep wieder zurück. Und das ist etwas, wo wir sehen, dass sich das auch gerade so ein bisschen entwickelt von so einer Idee für eine Lücke hin zu einem systemischen Ansatz, wo wir sagen, das, was wir tun, könnte eventuell ein fester Bestandteil unseres Bildungssystems werden. Und wir wären vielleicht das erste Land auf der Welt, bei dem wirklich Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird.
Mega. Also absolut mega. Das ist jetzt der Stand heute. Du hast gerade schon mal gesagt, das hat mit so einer naiven Idee, zumindest mit einer naiven Idee des Weges gestartet. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie war das denn am Ende? Du hast also mit Beautiful World Studios so dein Geld verdient, aber hauptsächlich an Live Teachers gearbeitet. Was hast du da gemacht? Also wie sah so dein Alltag damals aus?
Ja, das war ehrlicherweise auch keine leichte Zeit, wenn ich mich so zurückerinnere. Auch eine Zeit, die extrem geprägt war von vielen Zweifeln. Das ist immer ganz schön jetzt, wenn ich irgendwo von uns erzählen darf oder Leute von uns mitbekommen, sagen die, ach, das ist so logisch, das ist so klar, das ist so logisch, dass das funktioniert. Und ich immer so, so ist es überhaupt nicht. Der einzige Grund, warum es halt funktioniert hat, ist genau diese, ich sag mal, lange Durststrecke, die es damals gab. Mhm. Also mit dieser mehr oder weniger kleinen Agenturtätigkeit habe ich wirklich gerade so mein Leben finanziert bekommen. Das ist ja natürlich auch, du konntest gar nicht so viele große Projekte aufnehmen, weil du dann natürlich keine Zeit mehr für Live-Teachers hattest, weswegen das halt auch immer wirklich eine knappe Sache war. Und da das fast 3 Jahre lang ging, ich rückblickend dann auch immer wieder in Situationen war, wo ich auf Instagram gesehen habe, dass Kommilitonen von mir saugeilen Urlaub in Amerika machen oder irgendwo Ibiza waren, weil sie halt in der Zeit schon mindestens einmal aufgestiegen sind in ihrem Corporate-Job oder selber in richtige Agenturen gegangen sind und halt auch wirklich, ja, einfach Karriere gemacht haben. So, und ich weiß noch, dass mich das mit am meisten getroffen hat, zu sehen, dass die da in Urlaub fahren, und für mich war es halt undenkbar. So, zum einen natürlich, weil so viel Arbeit zu tun war, und zum anderen hatte ich auch einfach das Geld nicht, weil das Problem war, selbst wenn ich Geld übrig hatte, habe ich es natürlich in Live-Teachers gesteckt. Mhm. Und hier ist es so, bei einem gemeinnützigen Startup ist das Geld, was man so nie wieder sieht. Ich habe immer gedacht für mich, ne, ich habe in meinem Leben, weil ich einfach auch jung bin, noch nie groß jetzt gespendet, irgendwie Hilfsorganisationen und so, habe aber eventuell schon einen großen Teil im Leben getan durch diese Zeit, weil wir natürlich das Geld, was wir reingesteckt haben, ne, das, also wir können ja keine Gewinne ausschütten, das ist ja auch gar nicht der Ansatz, und deswegen ist dieses Geld ja auch im weitesten Sinne weg. Natürlich hat man irgendwie auch seinen eigenen Traum realisiert und was verwirklicht, aber ich glaube, das ist immer gerade für Leute, die so Social Startups nicht kennen, immer ganz interessant, weil wenn ich jetzt ein Schuh-Startup oder Socken-Startup hätte und da mein eigenes Geld reinstecke, dann setze ich ja darauf, dass es eines Tages entweder Gewinne abwirft oder ich kann es verkaufen, dann hat sich ja alles rentiert. Das gibt's hier so nicht. Selbst an dem Tag, an dem ich zurücktreten werde, wird es jemand anderes übernehmen und es wird keinerlei geldlichen Ausgleich geben. So. Und das war aber schon damals mir klar, völlig klar, und es war auch alles bewusst so gewählt. Aber der Alltag sah wirklich, also war wirklich durchwachsen, weil, wie ich vorhin schon mal so angedeutet habe, wir sind halt erstmal überall abgeblockt worden. Und ich dachte ja, das ist so eine No-Brainer, einfache Idee. Wir entlasten die Schulen so extrem, das werden sie uns aus den Händen reißen. Das fing erstmal damit an, dass wenn man Schulen geschrieben hat, einfach eine Mail, so ganz naiv habe ich wirklich dem Schulleiter, das auf der Website rausgesucht, dem Schulleiter eine Mail geschickt, einen viel zu langen Anhang mit reingelegt. Also ich glaube, das waren locker 15 Seiten PDF, wo ich halt alles beschrieben habe, wie es funktioniert im Technischen, wie unsere Marke aussieht. Also kompletter Quatsch. Also ganz, ganz viele Anfängerfehler gemacht und dann halt gewundert, warum keine Antwort kam. Und so, glaube nach 50 Schulen habe ich dann gedacht, jetzt gehst du mal persönlich vorbei, weil das kann ja nicht sein. Und dann hat man auch immer so Gründungsstories gehört von anderen, die sind dann auch persönlich zu ihren Kunden gelaufen und so. Das klingt dann immer alles so schön rückblickend, war es aber nicht. Also man kommt da in eine Schule rein, da will niemand was von einem wissen. Die fragen, hä, wer sind Sie? Wollen Sie hier was verkaufen? Uns wurde sogar unterstellt, ob wir eine Sekte sind. Also es ist wirklich, es war alles dabei. Und rückblickend an sich verstehe ich es auch ein bisschen, weil Schule ist ein geschützter Ort. Es ist wahnsinnig wichtig, dass das so bleibt. Und so eine Schule kriegt am Tag bis zu 50 Mails mit Werbung. Also ganz viele Unternehmen in ganz Deutschland versuchen irgendwie in Schule reinzukommen, zum einen Produkte zu verkaufen, ne? Auch eine Schule braucht mal irgendwie eine neue Sanierung oder neue Fenster oder so. Aber genauso auch natürlich inhaltlich versuchen da viele Firmen irgendwie ihre Inhalte in der Schule zu platzieren mit Material. Das heißt, es ist für so eine Schule extrem schwer herauszufinden, was ist denn jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, und eigentlich kann man es auch vergessen, eine Schulleitung zu schreiben. Und dann haben wir halt ein bisschen überlegt, ganz viel gelernt, immer wieder. Also es war wirklich eine lange, schwierige Zeit, und haben halt irgendwann rausgefunden, ja Moment, das, was wir machen, entlastet in erster Linie Lehrkräfte. Und Lehrkräfte sind auch die, die uns im täglichen Alltag dann verwenden sollen. Also haben wir angefangen zu sagen, okay, lasst uns doch rausgehen und ganz stark auf Social Media setzen. Lass uns offen und ehrlich kommunizieren. Wer sind wir? Warum machen wir das? Also wirklich alles nach außen tragen, und haben damals relativ früh erkannt, dass für uns Social Media halt enorm wichtig ist, weil, und das musste ich auch erstmal lernen, in meiner Schulzeit hatten alle noch kein Social Media, aber natürlich mittlerweile auch da ganz viele auf Social Media aktiv sind. Es gibt eine riesen Community, es gibt Lehrkraft-Influencerinnen und Influencer. Also da ist einfach ein riesen Pool an potenziellen, in dem Fall ja Kunden, wenn man so möchte, also einfach Lehrkräften, die uns am Ende nutzen können. Genau, das haben wir dann gemerkt und haben da dann auch gemerkt, okay, wenn wir so anfangen, unsere Arbeit offen und ehrlich auf Social Media zu kommunizieren, dann finden wir nicht nur weitere Schulen, Lehrkräfte, sondern auch Menschen, die mitmachen wollen, weil das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Als ich beim ersten Mal in der Schulleitung saß, in so einem Raum und dem alles erzählt habe und der das dann auch eigentlich cool fand, so, das war ein guter Typ, hat er halt gefragt, wie viele Leute sind denn schon in diesem Pool drin? Und da das meine erste Schule war, in der ich saß, habe ich in dem Moment gesagt, oh, 50. So, die Wahrheit ist, wir waren vielleicht knapp 20, davon waren 15 Team. Also so, ne, es waren vielleicht wirklich 5 Externe dabei, aber so ist es dann manchmal. Und das haben wir dann auch schnell verstanden. Also die Schule ist nicht nur ein unfassbar harter Markt, um da irgendwie reinzukommen. Es ist auch überhaupt kein Wunsch da, dass da jemand Neues kommt, sondern es ist auch noch so, dass die, wenn man dann da mal in der Schule sitzt, ein perfektes Produkt erwarten. Das heißt, die wollten, dass die App, die wir mittlerweile soweit haben, nach jetzt fast 5 Jahren, die wollten sie damals schon so perfekt haben. Aber dass man das natürlich erstmal aufbauen muss und dass es Zeit braucht, dafür ist nicht so viel Verständnis da. Logischerweise so, ne, weil das kennt ja die Welt auch gar nicht. Da musste man am Anfang sich immer mal wieder verbiegen und ja, ich sag mal so, auch selber viele Einsätze übernehmen, weil einfach noch kein Pool da war. Aber was uns halt wirklich immer wieder gestärkt hat, ist zum einen zu sehen, dass das kontinuierlich auf mehr Rückhalt gestoßen ist. Das heißt, wir haben wirklich von allen Seiten positives Feedback bekommen und ganz, ganz, ganz viel Zustimmung. Das heißt, und das war wirklich, was uns dann also bis heute motiviert, ist egal, mit welcher gesellschaftlichen Gruppe man spricht, ob alt, ob jung, ob in der Behörde sitzend oder freiberuflich, Künstlerin, Künstler oder jemand, der in der Beratung ist, überall gibt es irgendwie eine positive Rückmeldung zu unserer Arbeit. Und da haben wir gemerkt, Moment, wir machen ja, glaube ich, doch was Sinnvolles, was Richtiges und vielleicht lohnt sich diese lange Durststrecke. Und mittlerweile sind jetzt über 20.000 registrierte Live-Teacher auf der Plattform, würde ich sagen, können wir zum ersten Mal auch aufzeigen, dass dieser Rückhalt auch real ist. Und wir erleben es natürlich auch immer noch tagtäglich, einfach so viel tolle Unterstützung, so viele Menschen, die sich bei uns schriftlich bedanken, also uns wirklich Nachrichten schicken. Das macht unfassbar viel Spaß und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das mittlerweile so sich entwickelt hat.
War dieses positive Feedback zwischendurch auch der Grund, dass du es so lange ausgehalten hast, diese Durchstrecke, oder wie hast du dich zwischendurch motiviert, weiterzumachen?
Ja, also das mit dem positiven Feedback, das kam wirklich erst mit der Zeit, ehrlicherweise. Das war anfänglich natürlich noch nicht so, weil wir einfach, das kannte ja auch niemand. Was mich aber immer wieder motiviert hat, ist auch wirklich diese eigene Erfahrung in der Schule. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte keine schlechte Schulzeit und so, aber was da theoretisch alles möglich gewesen wäre, hätte ich die richtigen Menschen zur richtigen Zeit schon eher getroffen. Und mir ging es noch gut. Ne? Ich komme aus absoluten guten Verhältnissen, aber ich habe es halt auch rechts und links gesehen und dachte immer wieder, Mensch, das, was wir hier machen, kann wirklich Leben verändern. Also, und ich glaube, das ist, was bis heute uns alle hier antreibt. So, ne? Ich glaube, niemand im Team ist dabei, weil die irgendwie sagen, Ludwig ist ein lustiger Kerl, sondern alle in erster Linie machen hier mit, weil sie sagen, das, was wir hier tun, das kann wirklich ein einzelnes Leben positiv verändern und vor allen Dingen für junge Menschen, die vielleicht auf die Welt gekommen sind und nicht so ein großes Glück hatte, denen irgendwie Perspektive fehlt, die jetzt zu Hause auch nicht so viel mitgegeben bekommen. Und wenn wir die erreichen durch die Matches, die wir am Ende ermöglichen an den Schulen und die eventuell dadurch vielleicht ein ganz anderes Leben, ja, irgendwie vor sich dann haben oder sich entscheiden, vielleicht bestimmte andere Dinge zu tun, dann haben wir doch eigentlich alles erreicht. Und ich habe immer auch gesagt, und das ist vielleicht auch nochmal spannend, während der Gründung, weil es auch ehrlich, es gab viele Punkte, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, wie lange wir das noch aushalten wollen. So, und auch meine Eltern haben gefragt, wie lange willst du das noch machen? Wann machst du mal was Vernünftiges? Wie viel Geld willst du da auch noch reinstecken? Weil das war ja auch ein Thema. So, ich kam aus der Uni raus, ich hatte ja keine Rücklagen mehr. Und wenn man keine Rücklagen hat, irgendwie was aufzubauen und das selbst zu finanzieren, ist halt auch ein bisschen riskant. Und es war wirklich, also bis kurz vor knapp, bis wir dann die ersten größten Förderungen bekommen haben, war es wirklich auch dann fast finito bei mir auf dem Konto.
Okay.
da hat uns auch immer wieder quasi einfach motiviert, immer wieder an sich selber so zurückzudenken und zu denken, das, was wir tun, das, ja, könnten damit vielleicht wirklich Bildung für immer verändern. Und das selbst, und das war vielleicht auch immer so ein Punkt, also wir haben ja relativ früh schon erste Stunden da in Schulen ermöglicht. Und selbst wenn das alles vielleicht auch jetzt in 2 Jahren vorbei ist, haben wir halt ganz viele junge Menschen schon erreicht und deren Leben verändert. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt was aufbauen, was dann erst in 3 Jahren wirkt, sondern tagtäglich wirken wir schon.
Ja, ich meine, dieses, dass man an die Schulen gehen muss, das ist wahrscheinlich irgendwie klar. Brand und Medien, Kommunikation kanntest du auch. Aber wie hast du so die Strategie entwickelt? Also wie hast du so Schritte definiert, was du jetzt machen musst, um das irgendwie voranzubringen?
Also das musste ich auch erstmal hart lernen, ehrlicherweise, weil ich glaube, es gibt immer so diese 2 Seiten. Zum einen, ohne Strategie wird es nichts. Und zum anderen ist Strategie auch etwas, wo man sich wahnsinnig selber verheddern kann. Also was habe ich schon für tolle Strategien von Menschen gesehen und ne, die mir auch irgendwie von ihrer Gründung erzählt haben und das sah auf dem Papier so toll aus. Und dann gehst du auf die Straße, nimmst die erste Kurve und hast die aber anders genommen als in der Strategie vorgesehen und der ganze Plan fällt zusammen. Deswegen, ich bin auch überhaupt kein Fan von Businessplänen oder ja, diese ganzen Modelle, die es da irgendwie gibt, weil ich finde halt, also die meisten Businesspläne habe ich immer für Leute geschrieben, für so Gründungszentren und was es da alles gibt. Also da, ich habe da auch alles mitgenommen. Die haben selber in ihrem Leben noch nie was wirklich selbst gegründet. Aber die konnten wahnsinnig gut beraten. Nice. So, und ich habe relativ schnell gemerkt, halt, es gibt dieses theoretische Gründen, was man auch viel an den Unis hat, und dann halt das Praktische. Ich bin ein Riesenfan, ich sage es in meinem Team, ich weiß gar nicht, ob es das so gibt auch. Wir machen immer Doing by Doing. Also nicht Learning by Doing, sondern Doing by Doing, indem wir einfach loslegen und beim Machen weiterdenken und auch weiter entscheiden. Und das hat uns extrem geholfen, weil ich glaube, das, was wir machen, das ist was komplett Neues, das gibt es so an Schulen noch nicht. Das ist für auch Behörden irgendwie gar nicht einordnbar, weil wir das, ne, es ist irgendwie, also jetzt, ich meine, so komplex ist es nicht, aber am Ende des Tages gab es das halt noch nicht. Und deswegen gab es auch ganz viele, ja, es gab noch keine Kästen, in die das einsortiert werden konnte. So, und was uns da wirklich immer wieder geholfen hat, ist einfach loszulegen. Wie gesagt, ich bin damals einfach zu Schulen gelaufen, habe gemerkt, okay, das geht nicht, habe verstanden, okay, die Schulleitungen haben gar keine Zeit für mich. So, und das ist immer nur durchs überhaupt machen. Und ich glaube, die größte Gefahr ist, dass man zu Hause sitzt, und das habe ich am Anfang auch viel gemacht, und sich eine Strategie und einen Plan überlegt, der wirklich an der ersten Weggabelung gar nicht mehr weitergeht. Weil er gar nicht so weit funktioniert. Hat man so viel Zeit investiert in einen Einjahresplan, der bereits in der zweiten Woche schon in sich zusammengefallen ist.
Kurze Einmeldung. Wenn dir der Podcast bis hierhin gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns auf Instagram folgen würdest. Hier erfährst du dann nicht nur als erstes, wenn eine neue Folge erscheint, sondern hilfst auch anderen dabei, diesen Podcast zu finden. Also vorab vielen Dank und rein in den Account Generation Making Podcast. Abgekürzt geschrieben, generationmaking.pdcst.
Ja, was waren denn so die größten Hürden, würdest du sagen?
Also ich glaube, bei uns ganz klar am Anfang das ganze Thema Geld. So, wenn man im sozialen Bereich gründet, das meinte ich ja vorhin schon mal, dann ist es ganz schwer, da so Angel zu finden. So, es gibt die Stiftungswelt, die hat sehr viel Geld und die ist auch richtig cool. So, da gibt es viele gute Stiftungen, die mittlerweile auch echt, ich sag mal, zeitgemäß fördern und nicht so mehr verkrampft sind, sondern wirklich Lust haben, auch in so, ich sag mal, junge, innovative Projekte reinzugehen, wo man noch nicht am Anfang alles weiß. So, ne? Keiner weiß, wo wir in 5 Jahren stehen. Und wenn ich denen das erzählen würde, würde ich eigentlich lügen. So, ne? Ich kann denen eine grobe Vision geben, was wir vorhaben, aber alles andere ist eigentlich nicht ehrlich. So, da gibt es einige Stiftungen, die haben das verstanden. Das Problem ist aber, es gibt nicht wirklich größere Geldgeber für so eine Anfangsphase. Und das im Grunde haben wir nur gecovert, indem wir gesagt haben, alles, was wir brauchen, müssen wir selber machen. Also ne, mein Gründungsteam bestand nur aus Menschen, die alle Fähigkeiten mitgebracht haben, die ich selber nicht hatte. Und die Kosten, die wir haben, haben wir uns aufgeteilt und natürlich direkt low budget immer alles gemacht. Also ich weiß noch, wie ich am Anfang lange darüber nachgedacht habe, ob ich was in Druck für 30 Euro schicke. Was ich so rückblickend denke, ist, ne, also was für ein Quatsch. Aber so ist es dann halt auch, wenn man wirklich knapp bei Kasse ist. Ich glaube, das ist für uns, ja, das ist die größte Hürde, ist einfach Thema Geld im sozialen Bereich. Das ist auch so schade. Also ich gehe gerne raus und sage, bitte, wenn ihr was gründen wollt, dann macht es im sozialen Bereich, gründet ein Social Startup, das macht so viel mehr Spaß und ihr tut halt wirklich was Sinnvolles. Die einzige Hürde, die ich da nicht nehmen kann, ist halt, dass ich auch sage, ja, die ersten Jahre werden hart, weil es ist schwierig, da eben frühzeitig Investoren zu finden. Es gibt ja keine klassischen Investoren. Ja. So, und ich glaube, das zweite große ist einfach das Thema Schulsystem in Deutschland. Ich bin damals sehr naiv gewesen, habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das war aber auch mein Glück. Aber es ist mit, in meinen Augen, einer der schwierigsten Märkte, die man sich so aussuchen kann. Da stehe ich total felsenfest hinter, weil ich wirklich, also das muss man erstmal finden, einen Markt, der so extrem reguliert ist, der ja eigentlich auch in staatlicher Hand ist im weitesten Sinne oder eben auf Landesebene komplett. Und dann dieses Riesenproblem, dass du halt 16 verschiedene Systeme hast. Also klar sind irgendwie alle, ne, ist alles ein Bildungssystem hier in Deutschland, aber am Ende des Tages, sobald man mal unter die Oberfläche guckt, hast du halt überall andere Bezeichnungen in den Ämtern, andere Bezeichnungen oder Regelungen. Und sich da irgendwie zurechtzufinden, macht ehrlicherweise auch nicht so viel Spaß, weil man will ja eigentlich ein Produkt bauen, was deutschlandweit funktioniert und da erstmal abzustimmen, dass das auch wirklich in jedem Bundesland, und bis heute ist es noch so, ne, da kommt immer mal wieder ein Bundesland auf die Idee zu sagen, ach, euch müssen wir erstmal prüfen. Dann sage ich, kein Problem, hier sind 3 Prüfungen von anderen Bundesländern, die haben Folgendes ergeben, übernehmt das doch einfach. Nee, wir machen das jetzt nochmal selber. So. ist halt auch immer die Hoheit, die jedes Land haben möchte, so, ne? Generell das Thema Bildung ist halt auch, das deutsche Bildungssystem, ich glaube, das ist ja auch das Problem, hat halt so ein Realitätsproblem, weil auf der einen Seite eigentlich alle sich einig sind, dass hier dringend was passieren muss und auf der anderen Seite aber so viele Kräfte da sind, die es verhindern, dass was passiert. Und das ist schon irgendwie auch so eine Bipolarität, die muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass du eigentlich an jeder Ecke Zustimmung kriegst und alle sagen, ja, auf jeden Fall, wir müssen was verändern. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, so wird alles komplett wieder steif und niemand möchte mehr wirklich was machen. Und das ist auch so eine Dynamik, das ist halt auch nicht so ein richtig so schönes Startup-Umfeld, wo man sagt, man probiert schnell Sachen aus und Schule, bis man da eine Antwort kriegt, überall, bis heute noch. Es dauert so lange, das ist... Ja, das ist auch so ein Tempo, an das mussten wir uns auch erstmal gewöhnen. Vielleicht so ein Bild noch. Ich habe am Anfang, wie typischerweise gedacht, wir bauen hier ein Startup, auch wenn es Social ist, wir bauen ein Startup und Startup bedeutet Sprint. Das heißt, wir sind losgerannt als Team. Und nach 100 Metern haben wir halt festgestellt, ist kein Sprint, ist ein Marathon. Und dann mussten wir kurz überlegen, haben wir jetzt überhaupt noch genug Kraft oder haben wir jetzt gerade schon in den 100 Metern alles ausgegeben? Und B, haben wir überhaupt Bock auf einen Marathon? Also ich persönlich bin jetzt kein Marathonläufer und mich reizt das auch gar nicht. In dem Sinne aber von unserem Startup habe ich mich damals schon entschieden zu sagen, okay, verstanden, das ist ein Marathon und ich bin bereit, den zu laufen, weil ich glaube, das ist halt für die gute Sache.
Was waren denn dann am Ende die größten Hebel, dass ihr es trotzdem geschafft habt? War das dann einfach eine sehr lange Strecke und die Schule, so wie die Ehrenämter am Ende kamen, wirklich schleppend? Oder gab es so ein paar Momente, wo ihr etwas umgestellt habt, die Strategie angepasst habt, dann auf einmal kam ein Schwung?
Mhm. Genau, also was wir, größte Problem war ja immer dieses Glaubwürdigkeitsthema. Niemand hat verstanden, warum ist so eine junge, wie gesagt, mein Team super schlau, also auch intelligente Gruppe, warum beschäftigt sie sich mit diesem Thema? Warum bauen die nicht, wie gesagt, eine weitere App, mit der sie irgendwie schnell reich werden können? Die könnten alles machen in dieser Konstellation. Warum Schule? So. Und dieses Glaubwürdigkeitsproblem war am Anfang eigentlich das Größte. Das war auch so selbst verschuldet, weil wir hatten ja keine großen Geldgeber im Rücken. Hätten wir jetzt eine fette Stiftung gehabt, da hätten alle gesagt, ach so, okay, die sind finanziert durch, deswegen machen die das. Hatten wir alles nicht. Und deswegen, glaube ich, so der größte Hebel war das sture Durchhaltevermögen. Also wir haben ja wirklich irgendwann, das ist dann glaube ich auch so ein Wahnsinn, in dem man kommt, habe ich für mich festgelegt, so alles oder nichts, habe dann irgendwann auch die Selbstständigkeit ruhen lassen und habe gesagt, okay, ab jetzt ist es quasi so eine tickende Bombe. Ich habe so viel Geld auf dem Konto, das reicht genau noch für 4 Monate. Wenn ich in 4 Monaten das nicht geschafft habe, dann that's it. Dann gehe ich in Corporate, dann fange ich an, einen normalen Job zu haben.
Okay.
Und das war für mich, glaube ich, ich weiß nicht, das hat auf jeden Fall ausgelöst, dass in der Zeit echt viel passiert ist, weil ich, glaube ich, nochmal eine ganz andere Energie hatte. Aber es ist auch wie so kurz vorm Ende, dass man nochmal so richtig nach aufgeht. Und also da habe ich einfach dann wirklich nochmal alles reingesteckt, das wieder 24/7 auf einmal reingearbeitet, keine anderen Projekte mehr gehabt. Und ich glaube, dieses hartnäckig sein, dieses Dranbleiben und dieses früh in die Kommunikation gehen. Das heißt, wir haben ja trotzdem, auch wenn es bei uns nicht lief, waren wir jeden Tag präsent. Also wir haben fast jeden Tag gepostet, schon damals irgendwie auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ich habe auf LinkedIn relativ früh angefangen, regelmäßig über unsere Arbeit zu erzählen. Mhm. Und das hat dafür gesorgt, dass zum einen alles kontinuierlich gewachsen ist. Also auch wenn wir kein Geld in den Taschen, also ich weiß noch, dass unser Konto war irgendwie unter 2000 Euro, war da drauf. So, und wir aber schon nach außen, mich immer alle gefragt haben, wo denn unser Büro wäre und wie viele Leute wir sind. Weil wir sahen nach außen super professionell aus, aber nach innen gab es nicht eine Vollzeitkraft, außer mich jetzt im weitesten Sinne. Ja. Plus Konto halt so gut wie leer, gar kein Budget. Ich weiß noch, dass mich jemand mal gefragt hat, ob wir mal ein Infopaket schicken können. Und dann habe ich halt gefragt, ob sie das Porto zahlen. Und dann waren sie so ganz verwirrt, weil sie dachten, hä, wie kann denn das? Also hier geht es jetzt um wie viel? 1,90 €? War ich aber so, ne, also ich kann ja jetzt ja nicht einfach irgendwie, ja. Ne? Also daran merkst du halt, in welcher misslichen Lage wir waren. Aber wir sind wirklich dran geblieben, haben halt kontinuierlich dann auch immer mehr Schulen bekommen. Es war sehr, sehr langsam, aber es kam dazu. Und dann, und das war, glaube ich, der größte Unterschied, kam endlich die Presse wurde auf uns aufmerksam. Ja. Mhm. Und das war für uns wirklich ein Paukenschlag, weil die uns zum ersten Mal die Glaubwürdigkeit gegeben hat, die wir davor eigentlich, ne, wir hatten sie, hätten sie ja genauso schon haben können, aber am Ende, gerade in der Schule, eine Schulleitung, aber auch eine Verwaltung, hat es gebraucht, dass ein ZDF über uns berichtet und sagt, guckt mal, die süße gemeinnützige Initiative hier macht so tolle Arbeit. Und das war so der erste Bericht im ZDF, war bei uns wirklich in den Zahlen, auf einmal ging alles nach oben. Cool. Auf einmal wurde gar nicht mehr gefragt, warum macht ihr das, sondern wann könnt ihr bei uns anfangen? So, und dann haben wir halt gemerkt, okay, das ist ein absolut wichtiges Medium für uns. Jetzt mittlerweile zahlenmäßig gar nicht mehr so das Krasseste, aber trotzdem weiterhin für diese Glaubwürdigkeit. Und dann haben wir halt schon, und das ist dann auch ein bisschen so, ich glaube, wenn man einmal in diesem News Circle drin ist, andere Journalistinnen und Journalisten gucken natürlich auch die eigenen Medien und dann kam halt noch eine Anfrage und noch eine und dann ist das so ein bisschen hin und her gepingt. Ich glaube, letztes Jahr waren wir fast 20 Mal im Fernsehen. Das ist schon sau cool dann und hat uns halt einfach nochmal einen riesen Boost gegeben. So hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe nicht mal einen Fernseher. Aber am Ende des Tages ist es immer noch ein ganz wichtiges Medium, um vor allen Dingen diese fehlende Glaubwürdigkeit zu bekommen.
Was sind denn jetzt heute mit den ganzen Schulen, die ihr schon habt und mit den ganzen Live-Teachern so Gründe? Also wenn ihr jetzt eine Schule ansprecht und die wollen das nicht irgendwie unterstützen, was sind so Gründe für Absagen?
Das kann ich gar nicht mehr sagen, weil wir machen schon sehr lange jetzt, also schon mehr als ein Jahr, überhaupt kein aktives Schulmarketing mehr. Okay. Wir haben jetzt angefangen, jetzt erst zum ersten Mal mal wieder so organische Posts abzusetzen, wo wir auch mal die Schulperspektive beleuchten und Werbung dafür machen. Es ist aber tatsächlich so, dass innerhalb der Schulen spricht sich das rum und unter den Lehrkräften. Das heißt, da kam jetzt, wir hatten jetzt mal Anfang Juni in 2 Tagen 60 neue Schulen dazu bekommen. Das ist irgendwie sau cool. Ja. Wir haben da aber auch ein bisschen was umgestellt. Das heißt, ne, jede Lehrkraft in Deutschland kann theoretisch jetzt auch die eigene Schule bei uns registrieren. Das war früher auch nicht so einfach. Genau, es ist, ich kann es dir so gar nicht sagen, weil wir natürlich jetzt nur mitkriegen, wenn die Schulen sich bei uns mitmachen. Was es manchmal natürlich gibt, ist klar, du kannst unser Angebot sowohl live vor Ort als auch digital nutzen und gerade im ländlichen Raum nutzen uns viele Schulen mit dem digitalen Angebot, weil sie sagen, ihr habt halt Menschen, die würden im Leben nicht in unsere Schule kommen und das wissen die zu schätzen. Es gibt natürlich aber auch Schulen im ländlichen Raum, die sagen, geil, wir wollen gerne ganz viele hier vor Ort haben, aber den Pool gibt es noch nicht. So, und das ist natürlich auch mal ein bisschen Vorarbeit, die wir da leisten müssen und wir arbeiten da auch mit den Schulen eng zusammen, dass wir sagen, ne, jede Schule, die mitmacht, kann das hier komplett kostenfrei nutzen. Aber die Idee ist schon, dass jede Schule auch selber schaut, wie können wir selber Menschen einbringen. So, und das ist zum Beispiel im ländlichen Raum immer mal wieder der Fall, dass da natürlich der Pool einfach noch nicht groß genug ist und dann eventuell eine Enttäuschung da ist, wenn sie dann irgendwie 10 Anfragen für die nächste 2 Stunden stellen und dann kommt da niemand. Ja. Aber das liegt dann auch oft dran, dass sie quasi das Infomaterial vorab nicht richtig gelesen haben. So what? Und am Ende des Tages sagen wir bitte, ne, mach trotzdem mit, weil wir merken ganz klar, da wo Schulen mitmachen und sie auf unserer Karte auftauchen, da sind dann auch die Ehrenamtlichen, die sagen, ja, cool, eine Schule ist direkt hier in meinem Ort, natürlich mache ich mit. Und andersrum ist es immer schwierig, Leute zu überzeugen, sich schon bei uns zu registrieren, wenn auch keine Schule weit und breit mitmacht.
Ja. Und so heute ist es dann auch viel, dass es hilft, wenn Leute mit Reichweite quasi reinkommen, die Live-Teacher werden. Spürt ihr da, dass auch diese Community, die jemand mitbringt, auch einen Unterschied macht?
Absolut. Also das ist auch der Grund, auch warum ich sehr dankbar bin, dass wir hier auch sprechen dürfen. Aber generell etwas, was uns enorm hilft, sind auch wirklich Menschen mit Reichweite, Podcasts, alle möglichen Orte, wo wir uns irgendwie vorstellen dürfen mit unserer Arbeit. Und das Schöne ist, dass es halt einen sehr coolen Anklang immer findet. Also ich weiß nicht, Micha Fritz zum Beispiel von Viva Con Aqua hat relativ früh mal über uns berichtet, war ein sau erfolgreicher Post. Verena Pauster hat letztes Jahr einen Post gemacht über uns, der, also in meinen Augen, ich weiß es jetzt nicht, ich habe ihre Insights nicht, aber sie also hatte auch nochmal geschrieben, dass das schon einer der erfolgreichsten Posts war. Der war relativ unspektakulär, hat einfach nur unsere Arbeit vorgestellt, aber es ist halt wirklich ein Thema, das super gut einschlägt und ich sage auch immer so, ne, also alle da draußen mit viel Reichweite postet über uns, der Post wird gut. So, es ist wirklich, also der Hate, den man da irgendwie abkriegt, ist wirklich überschaubar und dann auch meistens auch wieder nur von Leuten, die es nicht ganz verstanden haben oder so. Mhm. Aber es ist schon für uns ganz, ganz wichtig, dass immer mal wieder Menschen uns auch mit Reichweite unterstützen und auch alles, was man irgendwie online von uns sieht, wo Influencer uns unterstützt haben, das ist alles kostenfrei gewesen. Also das machen die Leute von sich aus, teilweise auch ohne uns vorher zu informieren, was immer schön ist, weil dann geht man irgendwie auf Instagram und sieht, what? 400 neue Follower und dann guckt man und dann sieht man, ach krass, wir wurden hier in der Story erwähnt. Das ist halt auch wirklich das Tolle an der Arbeit. Dadurch, dass wir es gemeinnützig machen, Non-Profit, gibt es halt wirklich viele, die sagen, geil, ich will das irgendwie unterstützen und hier habt ihr heute mal meine Reichweite und das sogar ohne Ankündigung.
Gibt es einen Live-Teacher, wo du besonders stolz drauf bist, dass er bei euch ist oder wo du dachtest, so, das ist ja echt mega?
Genau, also es ist jetzt, ich würde sagen, so von prominenter Seite ist es gar nicht so der Fall, dass ich da irgendjemand hervorheben will, sondern ich bin wirklich immer noch großer Fan von all diesen unterschiedlichen Menschen, die wir am Ende auf der Plattform haben. Also wir haben Senioren, da gibt es sogar einen Beitrag drüber, weil das einfach so cool ist, der jongliert mit den Kids. So, der ist, der ist selber jetzt schon im Ruhestand, aber ist irgendwie sein Leben lang schon, hat irgendwie immer jongliert und das auch Kindern beigebracht und macht das jetzt bei uns in der Live-Lesson. Und das ist halt einfach, zeigt diese Vielfalt auf. Ne? Du kannst ja bei uns über Finanzen und Steuern reden, du kannst aber genauso mit den Kids auch jonglieren. Das ist auch eine wahnsinnig witzige Stunde, die wir da dann irgendwie kreieren. Wir haben einen Astronauten dabei, der sogar schon mal im All war. Das finde ich irgendwie auch sehr impressive. Ja. Und das Coole ist, dass das irgendwie nicht über Connections kam, sondern der sich wirklich einfach bei uns registriert hat und einfach mitmacht. Und es ist wirklich so, also ich habe das immer auch regelmäßig auf Social Media, wo ich das einfach vorlese. Wir haben so ein Dashboard, da sehen wir wirklich jeden Tag die Stunden, die gehalten werden. Und da sich diese Titel abends durchzulesen, wenn man vielleicht mal müde ist und nicht mehr so viel Motivation hat, dann liest man sich die durch, dann geht man schlafen, am nächsten Morgen ist wieder alles super. Weil es ist wirklich so, wenn man das liest, denkt man zum einen, wow, wie cool, dass es endlich läuft. Und zum anderen denkt man, wie cool, also bei allem Meckern hier in diesem Land, ist es immer noch so, dass wir so viele tolle Menschen in diesem Land haben, die bereit sind, ihr Wissen in der Schule weiterzugeben und die vor allen Dingen so viele coole Themen in die Schule bringen.
Wie würde denn jetzt heute dein idealer Stundenplan Montag bis Freitag aussehen? Gibt es da einen?
Also wir träumen ja schon immer von der Zukunft, bei der wir fester Bestandteil des Schulsystems werden. Das bedeutet schon weiterhin noch, dass es den Fachunterricht braucht. Das ist, glaube ich, ohne jede Frage. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es das Grundwissen gibt und dass es auch alle bekommen. Ich glaube, eine zukünftige Schule setzt vielleicht viel stärker nochmal auf Stärken und Schwächen und kann die dann auch dementsprechend ausgleichen. So, keine Ahnung, ich habe damals mehr Anläufe bei Mathe gebraucht. Dafür habe ich mich in Deutsch relativ früh schon gelangweilt. So, oder auch politische Bildung fand ich immer hochspannend und habe mich auch immer gelangweilt, wie lange wir da langsam wieder nur vorangekommen sind. Aber wie gesagt, in anderen Fächern hätte ich wiederum mehr Unterstützung gebraucht und ich glaube, so ein perfekter Stundenplan besteht gar nicht mehr aus festen Fächern und das gibt es ja schon an ersten Schulen auch, sondern besteht wirklich daraus, dass individuell auf die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler eingegangen wird und dann, und das ist ganz wichtig, kommt mindestens jeden Tag eine externe Person in die Schule und erzählt dir was, was du noch nicht vorher wusstest, weil ich glaube, je mehr dieser Begegnungen wir in der Schule haben, noch als Kinder quasi in der Schule, desto besser werden wir auf diese Zukunft vorbereitet, von der keiner weiß, wie sie eigentlich wird. So, ne? Und ich glaube, ja, das ist so das Wichtigste überhaupt, dass wir abseits dieser festen Fächer ganz, ganz, ganz viel Input in der Schule noch bekommen. Das wird uns zum einen dafür sorgen, dass wir weltoffener durch die Welt gehen. Das wird dieses Verständnis füreinander viel mehr fördern, weil ich glaube, es ist oft einfach so, dass wir über Menschen reden und gar nicht wissen eigentlich, wie die drauf sind und wie die ticken. Und je mehr Menschen wir noch in der Schule kennenlernen, umso besser, glaube ich, auch für uns als gesamte Gesellschaft.
Ja, und so das Lehrpersonal, also ich meine, ich hatte jetzt auch schon den Markus Diekmann hier im Podcast, der ja mit Daniel Jung das Buch So geht Schule rausgebracht hat. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass die Lehrkräfte auch einfach ganz andere Fähigkeiten brauchen, jetzt gerade auch durch die Veränderungen im Arbeitsmarkt mit KI und all diesen ganzen Themen. Wie ist das für dich? Also was glaubst du, was braucht es für Menschen und Fähigkeiten, um so eine Lehrkraft zu sein?
Also ich muss da ehrlicherweise sagen, dass es auf jeden Fall Menschen gibt, die da wahrscheinlich schlauere Antworten drauf geben können und die sich auch viel tiefer damit beschäftigt haben. Ich würde sagen, ich bin eher so Experte, wenn es darum geht, Menschen von außen dazu zu holen oder auch das zu vernetzen. Ich glaube aber trotzdem, grundsätzlich braucht es Lehrkräfte, die wirklich, also davon bin ich fest überzeugt, individueller auf die Schülerinnen und Schüler eingehen können. Und dafür brauchen die mehr Zeit, dafür brauchen die mehr Ressourcen, dass sie auch sich diese Zeit nehmen. Und ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass die da den gleichen, sag mal, gießkannenmäßigen Brei über alle rüberkippen. Und eigentlich alle Lehrkräfte, die ich so in den letzten Jahren kennengelernt habe, sind da auch voll der gleichen Meinung, sind ja auch teilweise demotiviert, dass sie immer noch so unterrichten müssen, ja. Weil sie auch selber verstehen, so, ne, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und es hilft ja auch niemandem. Die, ich sag mal, super smarten Kids, die langweilen sich zu Tode, werden nicht gefördert und die es wirklich brauchen, auch nicht. So, was ist das für ein System am Ende? Und ich glaube, da braucht es ganz viel Veränderung. Aber da gibt es zum Glück auch ganz viele schlaue Menschen, die sich da Gedanken drum machen. Ich glaube nur, dass eine Zukunft auf jeden Fall unbedingt auch Menschen von außen da braucht, die keine Lehrkräfte sind, die auch jetzt nicht diese pädagogische Grundausbildung haben, sondern die in erster Linie ganz viel Lebenserfahrung in sich tragen und das mit den jungen Menschen teilen.
Hättest du auch einen Wunsch, was so andere Themen an der Schule, also Klassensysteme oder Notensysteme, hast du da auch irgendwas, wo du sagst, das könnte man irgendwie besser machen?
Auch da wieder, ne? Also klar bin ich in der Bubble drin und kriege auch ganz viel mit, rechts und links, aber auch da, glaube ich, wieder gibt es Leute, die sich tiefer damit beschäftigen und wahrscheinlich auch die besseren Antworten haben. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Noten, weil ich die absolut nicht für gerecht halte. ob ich von meiner eigenen Schulzeit ausgehe, als auch das, was ich jetzt mitbekomme. Auf der anderen Seite braucht es irgendwie auch ein bisschen Systematik in diesem System. Aber ich glaube, da gibt es auch wieder wirklich viele smarte Leute, die da bereits die Antworten gefunden haben. Wichtig ist eigentlich, dass die das Gehör bekommen.
Was glaubst du denn jetzt unabhängig dann von den Sachen in der Schule, welche Skills werden so für Schülerinnen und Studentinnen wichtiger jetzt in Zukunft, um irgendwie für sich erfolgreich Karriere zu machen?
Also ich glaube, so zwei Fähigkeiten sind ganz wichtig für die Zukunft. Das eine ist diese Fähigkeit, diese Offenheit zu bewahren. Ich glaube, das hat gerade die letzten Monate und Jahre auch nochmal gezeigt, das Ganze, was mit KI kam. Wer gerade nicht bereit ist, sich in neue Dinge einzulernen, hat leider verloren. Also ich glaube, so hart muss man es einfach mal sagen. Weil wenn du dich jetzt weigerst, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen, dann wirst du in Zukunft Schwierigkeiten haben, ich glaube, an jedem möglichen Arbeitsplatz. Und ich glaube, diese Offenheit zu besitzen, immer wieder neu zu lernen, egal wie alt du bist, egal wie sehr du glaubst, dass du die Welt verstanden hast, ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die natürlich auch anstrengend ist und ich glaube auch im Alter immer anstrengender wird. Und ich glaube auch, das Thema Emotionen regulieren wird auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ne, ich finde, man merkt es auch in den letzten Jahren, immer wieder in Situationen waren, so von Corona bis auf einmal Krieg in Europa, wo man morgens aufwacht und gar nicht so richtig weiß, wohin mit seinen Gefühlen. So. Und ich glaube, das sind sehr große Bilder, aber das irgendwie aufs Kleinere übertragen, stelle ich mir doch irgendwie als sehr wichtige Fähigkeit vor, dass man ja mit seinen Gefühlen im weitesten Sinne irgendwie zurechtkommt, die einordnen kann und am Ende regulieren.
Und was glaubst du, wo kann man oder was wären so Tipps, um sich dann dieses Wissen anzueignen? Also heute, glaube ich, ist nicht das Problem, dass es zu wenig Informationen gibt, sondern eher zu viele. Wie kann man so auswählen, welche Kanäle, welche Medien sind vielleicht so die richtigen für mich?
Das ist eigentlich eine super schwierige Frage, ehrlicherweise. Ja. Weil ich glaube, es ist selbst für mich super schwer, ne? Also tagtäglich so, wie viel kriegt man reingeschwemmt an Infos? Wie oft habe ich auch schon mal einen halben Tag etwas geglaubt, was dann kompletter Quatsch war, weil ich einfach nicht genau nachgeguckt habe, was ist das für ein Account gewesen? Und dann hat mich eines Besseren belehrt. Also ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Alle, die irgendwie dann irgendwie über Menschen lachen, die mal auf was reinfallen oder Quatsch weitererzählen, so, die sind in meinen Augen auch nicht ganz ehrlich, weil es ist wirklich, ich glaube, es war nie schwieriger, so richtige von falschen Informationen zu unterscheiden. Und es wird ja auch immer alles besser mit der Zeit. Ich glaube halt weiter noch ganz fest an diese persönliche Begegnung. Das heißt auch wirklich mal Handy aus, Laptop aus und Menschen in die Augen gucken, weil auch bei uns in den Stunden am Ende des Tages geht es ja gar nicht darum, dass ein bestimmtes Fachwissen vermittelt wird, sondern auch da wiederum diese Begegnung zu einem Menschen, die Erfahrung von der Erfahrung selber lernen. Ist ja auch nicht, dass unsere Live-Teacher sagen, so wie ich gelebt habe, war alles perfekt, aber ich erzähle euch jetzt mal mein Leben und mal gucken, was ihr davon mitnehmen könnt. Und davon halte ich sehr viel und ich glaube, gerade in Zeiten von KI wird es noch mal ein Stück wertvoller, diese echte Erfahrung von Menschen zu bekommen.
Gibt es denn so vielleicht im Digitalen dann ein, zwei Accounts oder so, wo du weißt, das ist irgendwie gut, das nutzt du auch regelmäßig? Bei mir ist es so alles eigentlich rund um diese OMR-Bubble, also ob es jetzt Fast and Curious ist oder Doppelgänger oder OMR selber. Hast du da auch so ein paar Formate, die du regelmäßig dir irgendwie anschaust?
Also tatsächlich in dieser OMR-Bubble bin ich auch schon lange drin, weil es ja auch irgendwie so zeitlang, also das ganze Marketing und so, ist ja auch bis heute noch, bei Live-Teachers machen wir auch wahnsinnig viel Marketing, ist es immer noch auf jeden Fall ein wichtiger Kanal für mich. Ich bin auch weiterhin ein großer Fan der öffentlich-rechtlichen Medien, so halte der sehr viel drauf, auch noch von den großen Tageszeitungen, auch wenn ich die mittlerweile nur noch auf Instagram verfolge und natürlich da auch der große Fail ist, dass die wahren Informationen und die Artikel natürlich deutlich komplexer und länger sind und man dann oft eigentlich an den Kacheln hängen bleibt, aber das ist für mich auch schon weiterhin noch eine sehr, sehr wichtige Informationsquelle, aber da auch die Vielfalt, ehrlicherweise. Also wirklich da unterschiedliche Medien zu abonnieren und auch zu sehen, wie die teilweise Themen besprechen, ist schon immer wieder spannend, weil man genau da dann irgendwie so seine eigene Meinung am besten bilden kann. Und am Ende des Tages ist es wirklich so mein persönlicher Freundes- und Familienkreis, wo ich sehr viel rausziehe, weil ich der Meinung bin, ziemlich viele schlaue Menschen um mich rum zu haben, bei denen ich mir auch manchmal so eine Rückkopplung hole oder auch sie nach ihrer Meinung zu bestimmten Themen frage, wo ich manchmal ein bisschen ratlos bin. Und das gibt mir dann doch immer ganz viel für mich, bestimmte Dinge einzuordnen.
Toll. Okay, nochmal ganz kurz zurück zu dir und deinem Gründungsweg. Wir haben jetzt gerade schon öfter über das Thema so Durststrecke gesprochen, Durchhaltevermögen, einfach Sachen probieren, mehr Learning by Doing. Würdest du sagen, rückblickend heute gibt es darüber hinaus so bestimmte Mindsets oder vielleicht auch Charaktereigenschaften, die dir dabei geholfen haben, dass das am Ende erfolgreich wurde oder ist?
Ich glaube, es braucht diese extreme Naivität am Anfang. Also wenn man das wirklich durchplant und hätte ich mich damals hingesetzt und einen Businessplan, also habe ich natürlich auch machen müssen, aber hätte ich diese Businesspläne ernst genommen, die ich geschrieben hätte, hätte ich es nie angefangen. So, weil man weiß wirklich im Leben nicht, was alles passiert, wenn man erstmal anfängt. Das ist, glaube ich, eine ganz große Erkenntnis für mich. Und man braucht eine extreme Sturheit, weil ich glaube mittlerweile auch, dass man liest das dann ja auch immer wieder von tollen Ideen, die dann nicht funktionieren. Man sagt ja immer, also selbst hier bei LiveTeachers bin ich der festen Überzeugung, selbst wenn wir mal pleite gehen, was ja einfach passieren kann, dass die Idee von LiveTeachers stirbt an dem Tag, an dem ich nicht mehr dran glaube. So, und nicht, wenn das Konto leer ist. So, das kann passieren, das passiert auch mal so, das sieht man ja immer mal wieder, dass man mal Unternehmen pleite gehen und dann wiederkommen. Und ich glaube, dieser feste Glauben an das, was man macht, wirklich, also fast so ein bisschen ans Wahnsinnige gehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, weil die braucht es am Ende, weil wir sagen immer selber, es ist hier ein Rollercoaster, den wir fahren. Und du weißt leider nie, was jetzt als nächstes kommt. Fahren wir jetzt nochmal ein bisschen in die Schlucht wieder runter und es wird ein bisschen ekliges Gefühl oder geht es gleich wieder ganz steil nach oben? Man weiß es leider nie so. Es kann jeden Tag alles Mögliche passieren, aber wenn man wirklich dranbleibt und nicht aufgibt und also es klingt jetzt fast ein bisschen spirituell, wenn ich das so sage, aber es ist halt wirklich genauso gewesen. Ja. Dieses krasse Durchhaltevermögen am Ende, ich finde, es geht auch schon immer Richtung Leistungssport so ein bisschen, ne? Also was da so total obviously ist, so dieses jeden Tag trainieren und nicht aufgeben und dann hast du mal einen Bruch und dann recoverst du wieder und so, das ist im Grunde beim Gründen genauso. So, du wirst dich immer mal wieder verstauchen, im schlimmsten Fall dir sogar mal was brechen und dann ist halt die Frage, hast du Bock trotzdem weiterzumachen oder sagst du, nee, das reicht jetzt? Und ich glaube, dass viele scheitern quasi auf dem Weg schon, weil sie dann am Ende das Durchhaltevermögen nicht haben. Und die Idee ist meistens trotzdem mehr toll.
Ja, absolut. Ich finde das auch ein passendes Beispiel mit dem Leistungssport. Da ist es ja auch so, man sieht die Veränderung an einem selbst auch über die Jahre. Also wenn ich jetzt immer weiter zum Sport gehe, durchhalte, dann sehe ich, mein Körper verändert sich in irgendeiner Weise. Würdest du sagen, du hast dich auch in der Gründung als Mensch verändert? Also gibt's Glaubenssätze oder etwas in die Richtung, was sich so über die Zeit bei dir etabliert hat oder etwas, was sich geändert
komplett,
hat?
Komplett, also alles. Wenn ich überlege, ich bin damals, ich war einfach fast noch ein Kind rückblickend. Jetzt darf ich hier mittlerweile ein Team von 10 Leuten leiten. Das ist ja auch was man ganz nebenbei alles in kürzester Zeit lernen muss. So, ne? Wie baue ich eine Kultur auf, die cool ist? Wie mache ich das mit dem Feedback? Also wie sichere ich mich ab, dass alle, die hier arbeiten, dass denen gut geht, dass die auch Spaß dabei haben? Bis hin, dass man auf einmal in einer Gehaltsverhandlung steckt und überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist, weil man selber noch nie eine richtige hatte. Also ne, da ist so viel passiert und ich glaube auch da wieder, also zum einen jeden Tag die Kinder, die wir erreichen, das ist, was mir alles gibt und das andere ist auch, dass ich immer denke, selbst ne, wenn wir es nicht schaffen, irgendwie eines Tages mit unserer Arbeit Deutschland zum internationalen Vorreiter im Bildungssystem werden zu lassen, dann habe ich auf dieser Reise und auch alle, die hier mitmachen, haben wir so viel gelernt, was wir auch überall wieder anwenden können, dass das alleine, also ich habe ja auch immer zeitlang mir dann eingeredet, einfach weil mein bester Freund hat einen Master gemacht und ich habe quasi mein Geld in so einem Social Startup versenkt, dass ich gesagt habe, am Ende des Tages unterscheiden wir uns gar nicht so weit voneinander. Klar habe ich keinen offiziellen Abschluss, aber immerhin, glaube ich, habe ich mindestens, wenn nicht sogar mehr gelernt als er in der Zeit.
Ja, absolut.
Ich hoffe, das hört er nicht. Ja, so, ne, und das ist, glaube ich, auch immer, also das muss man sich auch immer klar machen, egal wie es am Ende ausgeht. So eine Gründung macht nicht nur unfassbar Spaß, man baut was selber aus, man verwirklicht sich doch irgendwie selbst, sondern man lernt so unfassbar viel. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt Glaubenssätze sind, aber es ist auch generell so eine Grundhaltung, die ich einfach entwickelt habe. Ja, womit man einfach, glaube ich, auch in anderen neuen Projekten auch immer wieder erfolgreich werden kann.
Ja. Jetzt hast du gerade schon mal das Ziel angesprochen, Deutschland zum Vorreiter zu machen. Gibt es sonst irgendeine Vision von LiveTeachers in 10 Jahren, sage ich mal? Vielleicht auch irgendwie das Ehrenamt noch zu erweitern, weitere Sachen mit hinzuzunehmen oder sowas?
Also ich glaube schon, dass das Produkt, ne, dass das sich immer weiterentwickelt, da sind wir ja schon jetzt mitten bei. Wir haben jetzt ja gerade eine Förderung von der Sprint Innovationsagentur bekommen, Bundesagentur für Sprunginnovation, ich glaube, so ist der richtige Name, was ja auch ganz spektakulär ist, weil die bisher eigentlich eher so kranke Technologie, Startup und auch Ideen gefördert haben. Also da geht es dann eher so, ne, wie kriegen wir die erste Mars-Reise oder Mars-Besiedlung hin und auf einmal sind wir daneben so mit unserer Arbeit, weil wir gesagt haben, Moment, wir versuchen halt am Ende Lebenswissen zu extrahieren. Ja, also die Idee ist ja so ein bisschen zu sagen, dass das, was wir machen, systemisch wird und du am Ende mit einem Kompetenzprofil bei uns angesiedelt bist und sobald irgendeine Anfrage von der Schule kommt, die mit dir am besten matcht, also wo du das höchste Ranking bekommst, dann müssen wir dafür sorgen, dass du diese Anfrage annimmst und übernimmst. So, ne? Und das, das, was am Anfang so ein relativ einfacher Matching-Algorithmus war, so, ne? Du passt mit deinem Thema, soll zukünftig halt viel, viel komplexer werden, über eine KI-Vektor-Datenbank laufen. Und das wird halt jetzt sogar zum ersten Mal von so einer Agentur, also vom Deutschland im weitesten Sinne gefördert. Das zeigt zum einen, dass sich unser Produkt einfach auch weiterentwickelt und wir hier von einer simplen Anwendung langsam in was sehr Komplexes übergehen. Dann ist natürlich der Ansatz, dass wir von jetzt ein bisschen mehr als 20.000 Richtung 100.000, wenn nicht sogar irgendwann mal 1 Million Nutzer denken. Also das ist wirklich nichts, was in meinen Augen irgendwie absurd ist, sondern eigentlich wäre die einzig natürliche Weiterentwicklung bei 40.000 Schulen. Und natürlich, also was wir hier machen, ist Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erstmalig überhaupt international möglich machen. Und das ist schon etwas, wo wir auch dran glauben, dass das zum Vorreiter werden könnte. Das heißt, also ich finde, wenn man jetzt so drüber redet, man sagt so, also Deutschland und irgendwie Bildungssystem, ne, das, ich glaube, niemand guckt so wirklich auf unser Bildungssystem und sagt, geil, das machen wir jetzt genauso. Und das ist aber eigentlich schade, weil wenn man überlegt, welche Ressourcen wir in diesem Land haben, dann ist das doch sehr überschaubar. Wir haben jetzt nicht viel im Boden. Jetzt auch unsere Innovationen, die wir in den letzten Jahren so aufgebaut haben, sind auch überschaubar. Also eigentlich alles, was wir noch haben, ist unser Bildungssystem. Und warum werden wir nicht das beste Bildungssystem der Welt und damit eigentlich, ne, die beste Investition, die wir irgendwie diesem Land geben können? Ganz viele schlaue Menschen. Und ich glaube, ein Teil, also nicht nur ausschließlich, aber ein kleiner Teil davon könnten wir auch dadurch leisten, indem wir sagen, lasst uns Schule öffnen, richtig aufbrechen. Und wir alle als Gesellschaft werden Teil von Schule und damit, ja, junge Menschen einfach auf eine Welt vorbereiten, von der keiner weiß, wie sie am Ende irgendwie mal aussehen wird.
Das ist doch mal ein Wort. Gibt es zwischen den ganzen Visionen und neuen Themen etwas bei dir im als Ausgleich im Privaten?
Sport. Also das ist etwas auch, das kam erst jetzt durch die ganze Gründung und so. Ich habe vor ein paar Jahren war ich noch absolut kein Sportgegner, aber das ist schon, was man dann irgendwann merkt. Das ist natürlich auch ein Druck, den man hat. Man hat auf einmal irgendwie Geld zu verantworten, man hat ein Team zu verantworten. Das ist schon, gab auch schon Abende, wo man dann schlechter einschläft. Das sind komplett neue Gefühle, an die man sich gewöhnen muss. Und was total geholfen hat, ist da einfach regelmäßig rauszugehen zum Sport, irgendwelche Kurse zu buchen. Und das dann auch wirklich festen Bestandteil im Leben zu machen, ist etwas, ja, ich glaube, ohne das ging es jetzt gar nicht mehr. Aber ich bin auch sau froh, dass ich das so gefunden habe, weil ja, es ist einfach auch ein cooles Hobby, weil es so vielfältig ist. Man lernt wieder neue Leute kennen und am Ende des Tages ist natürlich auch Sport sau wichtig für die Gesundheit.
Cool. Also Ludwig, vielen Dank bis hierhin schon mal. Wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Das ging jetzt wirklich sehr schnell. Ich habe auch die letzte Frage heute etwas abgeändert. Normalerweise ist es so eine offene Frage, aber da wir ja hier auch über Schule und über eigentlich am Ende den Content, den wir so konsumieren, über den Tag sprechen, gibt's so ein Content-Piece, das du, wenn du junge Menschen dazu bringen könntest, das zu konsumieren, ob jetzt Buch, Podcast oder Film, irgendwas in die Richtung. Gibt's da eins, wo du sagst, das müssten sich alle mal anschauen?
Puh. Das ist eine schwierige Frage. Meinst du jetzt quasi ein spezifisches?
Ein spezifisches Content-Piece, ja. Oder du kannst auch, wenn dir jetzt keins einfällt, einen Kanal nennen, den sich alle mal anschauen sollten.
Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen lame, aber was mir wirklich geholfen hat, waren die ganzen TED-Talks. Also es ist bis heute immer noch für mich eine der wertvollsten Datenbanken für inspirierende Menschen, für neue Ideen, neue Denkansätze, die man irgendwie lernen kann. Sind TED-Talks. Und ich weiß noch, dass ich das früher halt irgendwann mal entdeckt habe, noch, war ich selber noch in der Schule. Und im Grunde eigentlich am Ende des Tages machen wir ja genau das jetzt. Also wir schicken Menschen in die Schule, die im weitesten Sinne deutlich interaktivere, aber irgendwo auch am Ende kleine TED-Talks machen und damit junge Menschen inspirieren.
Okay, mega. Vielen Dank für deine Zeit, Ludwig.
Sehr gern.
Schönes Gespräch und vielleicht, wenn ihr an einem späteren Zeitpunkt seid, nochmal zu einer zweiten Folge, würde ich mich freuen.
Super gerne. Kannst du dann gerne hier in unser Studio kommen.
Ja, gerne. Das machen wir so.
Cool. Perfekt. Dann danke dir.